Wow, was für ein Einstieg am Sonntagmorgen. Also ihr kommt in die Kirche und erstmal geht es um Mord und Totschlag. Also zuerst habe ich gedacht, vielleicht ist es auch das Drehbuch für den Tatort heute Abend. Aber es ist dann doch ein bisschen ernster. Weil ich glaube, dass das Gleichnis uns allen etwas mit auf den Weg geben und eine Weisheit fürs Leben möchte lernen. Aber ordnen wir das doch zuerst einmal ein und fassen ganz kurz zusammen, was im Kapitel 11 passiert ist. Wir befinden uns mitten in einem Streitgespräch zwischen den religiösen Führern und Jesus. Das ist eigentlich so Markus Kapitel 11 und 12. Und wir haben dort von Benny schon Predigt gehört und jetzt gerade vor zwei Wochen von Raffi über das Gleichnis vom Feigenbaum und der Tempelräumung. Übrigens, die Videos findet ihr auch immer auf unserem YouTube-Kanal. Ist sehr empfehlenswert, das nachzuhören oder zu schauen. In den Versen 1 bis 11 im Kapitel 11 wird der Einzug noch beschrieben von Jesus auf Jerusalem. Von jetzt an gehen sie eigentlich immer so zwischen Bethanien und Jerusalem hin und her. Das sind etwa ein Fußmarsch von zwei Stunden. Und wir befinden uns jetzt eigentlich wieder in Bethanien und machen uns auf den Weg nach Jerusalem, wo die Autorität von Jesus in Frage gestellt wird. Das ist eben genau wegen der Tempelräumung gewesen. Die Schriftgelehrten, die obersten Führer, die wollen wissen, hey, mit welcher Vollmacht hast du das überhaupt gemacht? Also da ist gerade eine Vollmacht. Und sie, ja, also ich verstehe das schon. Eben, aus ihrer Sicht, Jesus geht den Tempel rum und hat das Gefühl, er kommt einfach so davon. Die wollen natürlich wissen, wieso hast du das gemacht. Und es ist recht spannend, wie Jesus mit dem umgeht, weil er stellt eine Gegenfrage. Er sagt, hey, ich wollte euch eine Gegenfrage stellen und wenn ihr mir die könnt beantworten, dann gebe ich euch eine Antwort. Das ist noch spannend. Als Kind habe ich immer gelernt, man tut eine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten. Das sei frech. Und dann heisst das ja, dass Jesus eigentlich da eine provokative Antwort gegeben hat. Und ich glaube, genau so muss es auch sein. Weil, wenn Jesus es einfach geantwortet hätte, dann hat er jetzt eigentlich seine Rolle als Anklagten akzeptiert. Sie zeigen mit dem Finger auf ihn und fragen ihn, wieso machst du das? Und er sagt einfach, ja, wegen dem und wegen dem. Weil er aber ihnen sagt, hey, ich stelle euch eine Gegenfrage, nimmt er eigentlich auf dem Richterstuhl Platz. Er sagt, ich will zuerst von euch wissen und dann gebe ich euch. Jesus stellt ihnen nämlich die Frage, ist Johannes vom Täufer von Gott beauftragt gewesen oder nicht? In der Elberfelder Übersetzung steht, ob sie die Taufe vom Himmel kommt oder vom Menschen. Und auf einem Schlag sind sie eigentlich in einer Zwickmühle. Weil das ist so eine von diesen Situationen, wo eigentlich egal was du machst, nur noch kannst verlieren. Entweder sagen sie, es kommt von Gott und dann überführt sie es eigentlich über ihrem Unglauben. Das heisst, sie haben nicht geglaubt. Sie haben nicht Buße da und sie sind nicht umgekehrt. Oder sie sagen, es ist von Menschen gemacht, aber dann hat es das Volk gegen sich auf. Und da sieht man eigentlich auch, dass es ihnen um ihr Image geht. Sie wählen den Weg von der Schadensbegrenzung und sagen, wir wissen es nicht. Jesus bleibt konsequent und gibt ihnen die Antwort nicht. Schauen wir uns aber noch die Taufsituation zum besseren Verständnis gemeinsam an. Und wer eine Bibel hat, der kann jetzt gerne Lukas 3, 21 bis 22 aufschlagen oder jemand mitlesen. Lukas, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmelreich, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Gott selber bezeugt da Jesus als sein Sohn und rüstet ihn aus mit dem Heiligen Geist. Wenn also Gott, dem ja alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erde, ihn da als seinen Sohn bezeugt, setzt er ihn als Erbe. Und wenn er ihn als Erbe setzt und eben ihn mit dem Geist ausrüstet, dann redet Jesus ganz sicher durch die Vollmacht von Gott. Hätten die führenden Männer die Frage also richtig beantwortet, hätten sie gleichzeitig auch die Antwort gehabt auf ihre Frage. Die Taufe von Jesus ist nämlich die Antwort auf die Frage nach der Vollmacht von Jesus. Außerdem, um hier einen Link zum heutigen Taufsonntag zu machen, verleiht die Taufe auch uns Autorität, nämlich die Autorität als Kind von Gott. Und genau das ist das, was unsere Täuflinge heute auch bezeugen werden, dass sie diese Autorität als Kind von Gott annehmen. Kommen wir jetzt aber zum Gleichnis von den Pächtern. Das Streitgespräch geht jetzt nahtlos weiter in Kapitel 12. Nämlich mit dem Gleichnis, das der Reto vorher für uns vorgelesen hat. Und ich möchte, mit welchem Jesus ihre Herzenshaltung überführt. Aber lasst uns das etwas genauer anschauen. Also, ein Mann legt einen Weinberg an. Der Weinberg ist Israel oder das Volk Gottes. Er geht für einige, er ist also der Weinbergbesitzer. Der Weinbergbesitzer ist Gott. Er geht für einige Zeit ins Ausland und verpachtet darum seinen Weinberg. Dafür soll er aber seinen Anteil halten. Also, als die Zeit reif ist, zu ernten, schickt er den Weinberg, schlägt der Weinbergbesitzer einen Knecht, der den Anteil soll abholen soll. Die Knechte, das sind eigentlich die Propheten aus dem Alten Testament. Doch die Pächter sind gewalttätig geworden und haben mit leeren Händen heimgeschickt. Also hat der Weinbergbesitzer weitere Knechte geschickt und auch auf den schwänzen sie ein und schicken ihn fort. Der dritte Knecht wird geschickt und der wird sogar ermordet. Und so geht es jetzt ein paar Mal hin und her. Am Schluss schickt der Weinbergbesitzer seinen Sohn, Jesus, sein Erbe. Und auch der bringt sie um. Weil sie da die Chance sehen vom Leben, hey, wenn wir den umbringen, dann gehört uns alles. Pächter sind die geistlichen Führer, wo Jesus überführt. Jesus fragt hier, was meint ihr, wird der Besitzer jetzt tun? Er wird selber kommen, die Weinbauern, also die Pächter, töten und den Weinberg an andere verpachten. Und Jesus fragt sie, ob sie nicht die folgende Schrift gelesen haben. Und dort zitiert er Psalm 118, 22 bis 23. Aber das könnt ihr da vorne mitlesen. Der Stein, den die Bauleute wegwarfen, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Und die Wuppertaler Studienbibel zitiert dort auf der Seite 431, Gott macht gut, was Menschen schlecht gemacht haben. Das ist die Auslegung des Steins, der zum Grundstein geworden ist. Sie hatten in dem Moment Jesus am liebsten festgenommen, weil sie verstanden haben, dass er von innen schwätzt. Aber so ein bisschen da die Parallele von dem Gleichnis. Also es geht nicht einfach um einen Weinberg, es geht auch nicht nur um irgendwelche Knechte und Pächter, sondern es geht um sie selber. Aber auch da wieder, sie haben Angst gehabt vor der Reaktion vom Volk und haben es nicht gemacht. Jesus hat sie herausgefordert, denn natürlich haben sie gewusst, was in dem Psalm steht. Also auch da wieder, Jesus fragt, haben die Schriftstelle nicht gelesen? Und sie sind belesen gewesen, also sie haben ganz klar gewusst, was dort steht. Und hat sie damit in der Blindheit gegenüber dem Wort überführt. Oder in Anlehnung an den Titel der heutigen Predigt, an genau dieser Stelle im Gleichnis, unterliegt ihre Gelehrtheit der Vollmacht von Jesus. Die Streitgegner von Jesus kennen, dass sie die Bauleute sind. Also Pächter werden zum Teil auch als Bauleute bezeichnet in der Bibel. Wo den Stein verworfen haben. Verständlich, dass sie da vor Wut kochen und ihn am liebsten aus dem Weg schaffen wollen. Schließlich lässt er ihr Image gehörig ins Wanken geraten. Wie schon das Gespräch zur Vollmachtsfrage endet, endet auch da das Gespräch zum Gleichnis. Aus Angst vor dem Volk, Angst vor Imageverlust, lassen sie Jesus in Ruhe und gehen weg. Für mich stellt sich da aber noch eine andere Frage. Wieso lässt der Weinbergbesitzer nicht locker? Ich meine, es geht schon lange nicht mehr um den Weinberg. Aber er schickt Knecht um Knecht um Knecht, wo eben zusammengeschlagen oder ermordet wird. Und das Gleiche hat ja Jesus irgendwo durchgemacht. Er schickt Propheten und Propheten und Propheten und man lässt einfach nicht auf sie. Es geht vielmehr darum, dass der Weinbergbesitzer, also Gott, um jeden Preis versucht, das zerrüttete Vertrauen wiederherzustellen. Er glaubt, dass sie wohl doch noch umkehren. Genauso Gott, der sich nichts sinnlicher wünscht, als sein Volk umkehrt sie und sie sehen, dass sie endlich seine Liebe annehmen. Er gibt nicht auf und schickt schließlich sogar seinen Sohn. Aber was bedeutet das für uns heute? Unzählige Mal hat Gott sich dem Volk, der Führer der Männer, gezeigt. Unzählige Mal haben sie ihn nicht erkannt, nicht verfolgt noch und verstoßen. Ja, und schließlich sogar umgebracht. Die Arroganz, das selber zu wissen und der Anstoß, den sie an Jesus genommen haben, wo er ihnen den Spiegel vorhaltet, hat sie ihn getötet. Wir wissen heute, dass es so hat müssen kommen. Und Jesu Tod zusammen mit der Auferstehung der Sieg über den Tod war. Das ist ja auch genau das, was wir in der Taufe bezeugen. Mit dem Abtauchen sterben wir in unserem alten Körper mit Gott, im Auftauchen steigen wir auf mit dem neuen Körper, der ewig Fortbestand hat. Wenn wir uns versuchen, in die Geschichte hineinzuversetzen, dann ist es eigentlich schon recht krass. Erst noch zum König ausgerufen und kurze Zeit später ist es vermeintlich schon vorbei. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass das Gleichnis uns allen gilt, beziehungsweise uns alle ermahnen möchte. Ermahnen möchte, wachsam zu sein. Und die Frage ist einfach, überführt es mich, dass ich eigentlich einer von den führenden Männern bin? Oder bestätigt es mich in dem, dass ich das Geschenk angenommen habe? Wir leben mitten in dieser Welt. Wir sind noch immer konfrontiert mit all dem, was uns Jesus und unsere Rettung aussprechen wird. Die Gefahren lauern wohl heftiger denn je, wenn wir uns mal anschauen, was in der Welt im Moment so abgeht. Und genau darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns hinterfragen und ehrlich sind zu uns selber. Vielleicht habe ich das Bild jetzt gerade ein bisschen zu schwarz gemalt, aber ich glaube, dass wir alle den einen oder anderen Punkt in unserem Leben haben, wo es nicht so schlecht wäre, wenn wir mal genauer anschauen, weil wir vielleicht doch noch nicht ganz verstanden haben, dass Jesus die Vollmacht hat. Uns schließlich auch einfach besser weiß als wir. Und das beziehe ich auch nicht nur auf das Geistliche, sondern auf all unsere Lebensbereiche. Sei es in Bezug auf unsere Liebesbeziehung, ein Gespräch mit dem Arbeitgeber, Finanzen, wo wahrscheinlich ich noch ein bisschen mehr Vertrauen darf lernen. Oder sonst etwas. Die Liste ist nicht abschließend und die Frage ist einfach, vertraue ich Jesus oder lehne ich ihn ab? Und wisst ihr, was genial ist? Mit dem Loslassen heisst es nicht, dass ich das weggebe, sondern dass ich einfach das in Gottes Hand gebe. Es ist, dass ich nicht behalten muss, sondern ich es abgeben darf. Der ganze Druck, die ganze Last wird Jesus für uns tragen. Und das ist eigentlich ein riesiges Geschenk. Jesus will es für uns machen, freiwillig, aus Liebe. Wie verhindere ich jetzt aber, dass ich selber zu so einem Pächter werde? Ich glaube, dass das Gebet und das bewusste Einsetzen vom Wort Gott, wie es Jesus dort, wo er in der Wüste von Satan versucht worden ist, eine von unseren stärksten Taufen ist. Übrigens, die Situation mit der Versuchung in der Wüste ist direkt nach seiner Taufe gewesen. Frag doch Gott, respektive bitte ihn darum, dir aufzuzeigen, wo du ihm noch nicht ganz vertraust. Und das bitte ich auch für mich. Und außerdem glaube ich, dass auch das Abendmahl oder eben die Taufe ein starkes Zeugnis ist. Demütig vor Gott zu kommen und zu erkennen, dass Jesus Tod und Auferstehung am Kreuz meine, deine und unsere Rettung bedeutet. Das Abendmahl darf man auch daheim in einer Kleingruppe, in einem Gebet to go oder auch einfach mit der Familie nehmen. Es ist nicht beschränkt auf die Kirche. Aber lasst uns doch jetzt konkret werden. Vielleicht siehst du auch bei dir ein Thema, wo du selber noch die Kontrolle behaltest. Vielleicht gibt es einen Lebensbereich, wo du noch nicht loslassen und Jesus noch nicht voll vertrauen kannst. Dann möchte ich euch heute dazu einladen, das bei Gott abzulegen. Dort hinten beim Kreuz hat es Zettel und Stifte. Schreibt doch nachher während dem Lobpreis einfach die Punkte auf. Bring sie zu Gott, nagle sie ans Kreuz, wir haben so Pinnnadeln dort und bitte lass sie auch beim Kreuz. Nimm sie nicht wieder mit heim, weil du hast es Gott gegeben. Du kannst auch gerne für dich beten lassen. Hinten hat es Leute mit einem grünen Bändel, die gerne für dich beten. Du kannst aber auch nachher zu mir kommen oder einfach deinen Sitznachbar fragen. Vielleicht sitzt du heute aber auch da und merkst, dass du das Geschenk, die Rettung von Jesus, noch gar nicht angenommen hast und das gerne machen würdest. Auch dann lade ich dich ein, Jesus Christus, Gottes Sohn, der für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist, für dich als Grundstein anzunehmen. Die Führung über dein Leben abzugeben und ihn in dein Herz einzuladen. Wenn du diesen Schritt heute machen möchtest, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst eben zu jemandem von unseren Betten gehen mit einem grünen Bändel. Du kannst gerne auf mich zukommen. Ich werde nachher auch dahinter stehen, während dem Lobpreis. Du kannst aber auch ganz persönlich für dich das Übergabegebet machen, wo ich jetzt dann nachher zum Abschluss gerne beten möchte. Solltest du dich für den Weg entscheiden, komm doch bitte trotzdem auf jemanden vom Gottesdienstteam zu. Wir würden dich gerne bei deinen nächsten Schritt begleiten. Ich möchte noch beten. Danke, Abba, lieber Vater, dass du uns liebst und alles für uns gegeben hast. Danke, siehst du jeden Einzelnen und jede Einzelne, die heute Morgen da ist und erfüllst unser Herz. Berühr du uns, zieh uns näher und näher zu dir, heute, morgen und in Ewigkeit. Du kennst uns, du siehst uns und du weißt, wie es um uns steht. Du weißt, ob jemand da ist, der jetzt sein Leben gerne dir möchte übergeben und ich bitte dich, berühr du ihn oder sie jetzt. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann lade ich dich einfach ein, mit mir zu beten. Jesus Christus, ich erkenne dich als Gottes Sohn an. Ich sehe nie, dass meine Sünde mich von der Beziehung zu Gott, dem Vater, trennen. Ich glaube, dass du am Kreuz auch für meine Sünde gestorben bist. Und durch dich die Beziehung zum Vater wieder möglich ist. Ich entscheide mich da und jetzt, dich in mein Leben einzuladen. Aber, lieber Vater, komm.